Wir öffnen mal wieder die Geschichtsbücher mit einem absoluten Novum. Eine ganze Folge Gasgeflüster History und es geht um eine Wiedervereinigungsgeschichte. Ein Stück Motorradgeschichte in Deutschland, das deutlich früher seinen Anfang nahm, als wir uns das jemals hätten denken können. Es geht um Simson. Was es mit der Geschichte auf sich hat, alles dazu erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster. Viel Spaß dabei.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Hey Freunde, falls ihr es verpasst habt, in diesem Jahr habt ihr noch die Chance für ein ganz besonderes Event. Am 22. und 23. Juni geht es mit uns und der Motor Racing School auf die Rennstrecke nach Most. Eine herausragende Gelegenheit, sich in einem sicheren Umfeld auszuprobieren und egal, ob du das erste Mal den Schritt wagen möchtest oder schon semi-professionell im Kreis fährst, das ist die Gelegenheit, in lockerer, freundschaftlicher Gemeinschaft mit uns Spaß zu haben. Buchen kannst du auf der Website der Motor Racing School oder du schreibst uns eine kurze Nachricht per E-Mail an info@gasgeflüster.de oder auf Instagram und wir versorgen dich mit allen weiteren Informationen. Wäre doch extrem geil, wenn das klappt. Auf geht's!
Da bin ich ja direkt ein bisschen neidisch hier. Da hat der Jan die halbe am Hals, so, ich bin ja noch in meiner Abstinenzphase und da guckt mich doch hier so ein leckeres Augustiner alkoholfrei um die Ecke am Rand des Monitors an. Ich wäre wahnsinnig. Zum Wohle, mein Freund, zum Wohle, gönn dir.
Ja, das tue ich und da kann ich direkt mal eins anmerken. Ich habe mir übrigens in meinem stillen Kämmerchen irgendwann mal den Gedanken gefasst, du machst ja ein Jahr Abstinenz und ich möchte das unterstützen. Für gute Freunde ist man da und ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal einen muslimischen Freund in Hamburg hatte und auch dessen Freundeskreis dann kennengelernt haben, die nicht alle Moslems waren. Und während des
Ramadan
ist gerade auch wieder soweit, oder?
Ja, genau.
Ja. Haben auch seine Freunde einfach in seiner Gegenwart nie was gegessen, haben einfach gesagt, so, hey, ja, sparen wir uns, teilen wir so ein bisschen anders. Fand ich irgendwie eine super großartige Geste und deswegen, mein lieber Freund, werde ich in deiner Gegenwart kein Alkohol trinken. Und nicht, weil du das irgendwie willst oder sonst was, sondern das ist meine Geste, ist dich darin zu unterstützen. Und jetzt kannst du mal kurz ein Lob abgeben und sagen, Jan, das ist einfach, du bist der beste Freund, den man haben kann.
Also jetzt muss ich sagen, ich fühle mich ja fast schlecht, weil ich mir ja wünsche, ne, dich zu sehen, wie du dir achtarmig einen reinorgelst. Vor allen Dingen dann, wenn wir jetzt beim Freund aller Fahrwerksfetischisten sind, Lars Sänger am 14.03. Motorradke. Ich hatte das ja in der Folge angedeutet, in der vorletzten, dass du mein Anfangs- und mein Endpunkt der Hardcore-Abstinenz bist, also quasi die Phase, in der ich überhaupt gar keine alkoholverwandten Getränke trinke, also auch keine alkoholfreien Biere oder ähnliches. Und ich hatte gehofft, du bist dann dort vor Ort und zimmerst dir da auch so ein bisschen an rein und wir können anstoßen und ich will dann niemanden quasi dazu nötigen, verleiten oder irgendwie motivieren, das mir gleich zu tun. Das ist einfach nur, ja, ich mach das jetzt halt mal so, ne? Und ich gönn dir jeden Tropfen normales Bier. Und was mich aber, also jetzt muss ich den Spieß mal umdrehen, ne? Was mich wirklich richtig gefreut hätte, was eine übermenschliche, freundschaftliche Geste gewesen wäre, wenn du mir einen Kasten köstliches Augustiner alkoholfrei mit nach Korbusen bei Gera gebracht hättest, oder wenn du das machen würdest, aber du hast mir erzählt, du fährst mit der Bahn. So, ne? Und ich sehe dich, also da habe ich natürlich dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt dich dann quasi mit zwei Kisten Augustiner alkoholfrei in der Bahn rumtingeln sehe. Das will ich dann doch nicht antun. Also ich hatte ja gehofft, du kommst da so mit zwei Kistchen für mich an, damit ich die harte Phase mit diesem doch sehr wohlschmeckenden Getränk überbrücken kann. Aber nein, das sieht schlecht aus, so habe ich das Gefühl.
Vielleicht können wir einen Kompromiss finden für die gute Freundschaft und ich bringe dir einen Kasten mit und den trage ich dann da zum Zug. Aber zwei, das wäre mir tatsächlich ein bisschen zu viel.
Also wenn du das machst, dann habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn du kein Alkohol trinkst, wenn ich in der Nähe bin. Das wäre großartig.
Geil, dass du da kein Problem mit hast. Das ist ja super nett. Aber genug des Ganzen. Wir haben heute ein mächtig intensives Programm vor uns.
Und du, nicht ich. Ich lehne mich zurück und höre dir zu.
Na, warte mal. Das ist ja natürlich eine interaktive Sache. Ihr habt lange drauf gewartet. Jetzt ist es wieder soweit. Und heute in einer ganz besonderen Form. Es gibt O-Töne. Es gibt Fakten. Es gibt Geschichten. Und vor allem eine wirklich wahre Motorradgeschichte, die lange zurückhält und bis heute anhält, uns alle begleitet. Und einer, der tatsächlich ja quasi Zeitzeuge ist, ist er ja auch im Podcast. Und das bin natürlich nicht ich, sondern mein alkoholabstinenter Freund Michel. Denn, wie wir alle wissen, sitzt der Michel zwar in Darmstadt, hat aber auch eine gewisse Historie von drüben. Und damit, Michel, kannst du natürlich sagen, worum es heute geht.
Ja, du hast das Thema recherchiert, was meiner Vergangenheit sehr, sehr nahe liegt. Und zwar nicht nur aufgrund meiner Herkunft, sondern auch aufgrund meiner, doch, man kann sagen, Herkunft in zweierlei Hinsicht. Sowohl meine originäre Geburtsherkunft, ne, kommt aus, auch aus dem Land dieses Gefährts, über das du heute erzählen wirst, oder über die Marke vielmehr, über das Unternehmen. Und meine ersten Fahrerfahrungen, sowohl als Sozius als auch selbstfahrend, habe ich auf jener Marke gemacht. Und du hast mir eine ganz, ganz tolle Geschichte recherchiert. Und zwar keine geringere als die von Simson.
Hier ist Gasgeflüster History, deine Zeitreise durch die Geschichte des Motorradfahrens. Wir öffnen die Archive und erzählen die spannendsten, kuriosesten und unglaublichsten Geschichten aus der Welt motorisierter Zweiräder. Von dampfenden Motoren, kühnen Erfindern, verrückten Ideen und atemberaubenden Ereignissen. Gasgeflüster History.
Und damit hast du es ganz perfekt eingeläutet. Heute geht es um Simson. Eine Marke, die ja schon vom Namen her einfach ein Unikat ist. Ich erinnere mich noch in meiner Schulzeit, siebte, achte Klasse, irgendwie um den Dreh, waren die ersten so weit, dass sie sich ein Mofa und dann eben so einen Roller kaufen konnten oder Moped oder wie auch immer man das nennen möchte. Und wir waren dumm, unwissend, Wessis. Und so sprach einer von Simson.
Ich wollte gerade sagen, da habe ich jetzt nur drauf gewartet, auf diese Anekdote, dass, ja, ne, dass man das eigentlich zu Beginn aufrollen müsste, ne, dass das eben nicht wie die Simson, die gelben Zeichentrickfiguren aus den USA heißt, sondern einfach Simson. Das ist auch, also man muss das auch mit so einem leicht weichen S, Simson.
Ist so. So, und mein Vater hat mir damals dann auch erklärt, so, nee, es ist also kein Ami-Scheiß. Es ist, also, wenn du das darfst du nicht sagen, das kannst du nicht bringen. Und war ja schon auch für meinen Vater beispielsweise natürlich ein ganz hoher Stellenwert, das Ding, weil es, obwohl in Ostdeutschland quasi richtig groß und populär geworden, auch in Westdeutschland Thema ist. Und sag doch erstmal, du hast angekündigt, deine ersten Fahrversuche, aber auch Mitfahrversuche, hast du auf einer Simson absolviert? Welche Modelle kennst du da? Welche hattest du da?
Also ich fange ganz vorne an. Wir hatten tatsächlich schon eine Folge, in der man mich als, ich glaube, anderthalbjährigen Knirps auf einer Schwalbe sitzen sieht. Da wird, also oh. das Bild ist so alt, es ist schwarz-weiß. Ich meine, wir im Osten, wir hatten ja nicht mal Farbfoto, ne? Wir auch im Fernsehen, es war alles grau. Ne, die Gebäude, die Landschaft, die Bäume, alles unschön. Und so waren damals auch die Bilder. Ne? Also eigentlich ist es ein Farbbild, aber weil der Osten so traurig war, ist das Bild schwarz-weiß. Stimmt natürlich nicht. Es war wirklich so, so zu Beginn der 80er Jahre war das mit dem Farbthema noch nicht so ein Farbfilmthema nicht so ein Riesending. Ich glaube aber auch, dass das in den westdeutschen Bundesländern damals noch nicht so massiv ausgeprägt war. Aber auf jeden Fall bei uns schwer zugänglich. Und da gibt es eben dieses Bild. Und man könnte vielleicht sogar fast überlegen, dass man das nochmal recycelt und auch die jetzige Folge wieder mit diesem Bild als Titel nimmt. Und da sitze ich eben auf der Schwalbe von meinem Onkel, war das damals, glaube ich. Mhm. Und meine ersten Fahrerfahrungen als Sozius habe ich auf einer Simson, ich glaube S50 oder S51. Gemacht. Das waren immer die Mopeds von meinem Opa. Und mein erstes Moped war ein S51B, also Simson S51B in, ich weiß gar nicht, wie man, es war so dieses Simson-Grün, also so ein richtiges Grasgrün und B für Blinker, ne? Es gab quasi so einen Blinkerschalter. Witzigerweise, kleine Anekdote aus der Zero XE-Zeit, die ich jetzt ja noch immer tatsächlich bei mir zu Hause habe. deren Blinkerschalter ist so wie der früher von der Simson. Du hast nämlich den Blinkerschalter quasi den Hebel rumgelegt und dann hat es geblinkt, 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 bis du den Hebel wieder in die Mitte gestellt hast. Und so ging das quasi auch in die andere Richtung, ne, wenn du quasi nach rechts geblinkt hast. Und heute hast du ja quasi dieses Rückstellende und einfach nur Knöpfchen drücken. Oder inzwischen automatisch abschalten. Bei der XE ist das aber auch nicht, auch noch so. Also hin und her schalten. Das war mein erstes Moped. Vierganggetriebe, 3,5 PS, ging es ab, die Luzi. Und ich hatte es von meinem Cousin damals, wenn ich das richtige erinnere, abgekauft. 350 Mark. 350 Mark. Ich muss es nochmal sagen, 350 Mark. Heute kosten die Dinger halt in einigermaßen erhalten, gut erhaltenem Zustand 3.500 Euro.
Ja, so, ne? Ist brutal. Ist brutal. Und das zeigt erstmal, was die für einen Wert erschaffen haben, so. Und wie, also, dass die ja ganz offensichtlich mehr sind als einfach nur irgendein so Zweitakt-Ranz-Ding. So, ganz offensichtlich.
Inzwischen, aber du hast damit auch ich muss noch ganz kurz eine Anekdote, wo wir gerade über die Kohle reden, muss ich noch eine Anekdote dazu sagen, ne? Die Dinger haben, die wollte ja damals, also, damals ist 1996, 97, das war die Phase, als ich meinen Führerschein gemacht habe, ne? Da wollte die ja keiner mehr haben. So, ne? Die, also auch schon direkt nach, also nach der Wende, das ist ja quasi so, 6, 7 Jahre nach der eigentlichen Wendezeit, da haben sie die Dinger ja einfach teilweise weggeschmissen, irgendwo in Straßengraben gestellt, ne? Keiner wollte die Dinger mehr haben. Und heute werden ja, die Rahmen, ne? Die Plaketten, mit der Erstzulassung noch aus DDR-Zeiten gefühlt gehandelt wie Gold. Ne, du brauchst ja, also die Motorräder sind ja nicht so teuer, weil noch so viele von damals da sind, sondern weil viele neu aufgebaut wurden. Aber ich will ja auch gar nicht vorgreifen. Also,
wollte gerade ja sagen, deine Geschichte. Jetzt darfst du nicht spoilern. Aber jetzt habe ich natürlich trotzdem die Frage, wie geschichtssicher bist du denn rund um Simson? Also hast du irgendwie ein Gefühl dafür, wie weit das Ganze zurückgeht und was es damit mit dem ganzen Unternehmen auf sich hat? Oder kennst du eigentlich nur die Story ab Schwalbe und Co.?
Nee, also in der ehemaligen, also wenn es jetzt drum geht, wann das Unternehmen gegründet wurde. Ne? Also ich weiß, die kommen aus Suhl, ne? Also Waffenschmiede Suhl, wie man so schön sagt. Ne? Ja, weil da kam ja im Osten auch die Jagdwaffen her. Ist ja so ein bisschen so ein, ist auch heute noch, ne? Ein Hotspot für diese Handwerkskunst, in Anführungsstrichen. Und damals, zu meinen Ostzeiten, gab es ja noch die Vorgängermodelle. Ne? Da gab es den Sperber, den Star, ich glaube, es gab sogar einen Spatz. Also es gab ja quasi die, ne, dann die Schwalbe, es gab ja diese, mehr oder minder diese ganze Vogelschar, in Anführungsstrichen, oder eine Modellpalette, die halt quasi nach diesen Vogelmodellen benannt wurde. Und die, ne, kann ich mich einfach noch dran erinnern. Also ich weiß, der Herr Weigel, ne, der Opa Weigel damals, der ist früher mal mit dem Star durch die Gegend gefahren, so, weiß ich noch, so, ne, irgendwie roter Rahmen, grauer Tank, so, da kann ich mich so als Kind noch dran erinnern. Das war halt einfach so das Standardgefährt und das sind einfach viele Leute dort auch gefahren.
Okay, aber es fehlt doch an einigen, was noch davor passiert ist.
Bestimmt, so bestimmt.
Raus. Natürlich, Suhl kannst du ja nochmal einordnen für alle, die jetzt nicht ganz so geografisch sicher sind, wo das denn liegt.
Also Suhl, ein wunderschönes Städtchen im Thüringer Wald. Wie ich es genau beschreiben soll, also ziemlich mittig, Thüringer Wald, Arnstadt hinten raus, so würde ich grob beschreiben, ja.
Alles klar, weil dann legen wir mal los. Du hast es schon angesagt, dort wurde das Ganze, da fand das alles seinen Anfang. Das ist auch richtig. Und die Gründer, kennst du die? Weißt du, wer Simson überhaupt gegründet hat?
Ich habe keine Ahnung.
So, weil das dachte ich mir nämlich und das ist echt noch ein ganz spannendes Ding. Das war mir nämlich gar nicht bewusst, weil ich als Wessi, 90er Jahrgang, kannte sozusagen nur Simson und dachte, das ist halt irgendeine DDR-Fabrik. Wusste gar nicht, wie weit diese Historie zurückgeht. Und gegründet wurde das Ganze nämlich von Moses und Löb Simson. Und wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um jüdische Mitbürger. Und stellt jetzt schon mal wieder unter Beweis, wie unnütz irgendwie Nazis und AfD und so weiter sind. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Die beiden Brüder kamen also aus Suhl, aus einem guten Elternhaus, waren zunächst als Händler tätig und gründeten dann 1850 ihr erstes stationäre Geschäft. Und was glaubst du, haben die beiden als erstes stationäres Geschäft, als sie eben nicht mehr einfach nur gehandelt haben sozusagen, aufgemacht? Um was für einen Laden handelte es sich?
Boah, gute Frage. Also es ist noch nicht fahrzeugspezifisch vermutlich.
Richtig.
Haben die damals Waffen gebaut? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Damit haben sie nicht angefangen. Ihr erstes Geschäft war ein Stoff- und Bekleidungsgeschäft. No joke. Also wirklich gar nichts technisch.
Ja.
Aber die beiden waren so das, was du heute wahrscheinlich so Serial Entrepreneur, Founder, Startup und so weiter nennen würdest. Also sie waren richtig geschäftstüchtig und haben ihre unternehmerischen Tätigkeiten dann immer weiter ausgebaut. Und irgendwann haben sie den sogenannten alten Stahlhammer übernommen. Das war quasi so eine größere Fabrik, wo halt irgendwie mit Stahl irgendwelche Dinger gebaut wurden. Hatten am Anfang nur Anteile und haben dann ab 1866 das Ding komplett im Besitz der Familie Simpson gehabt. Firmierte dann unter dem Firmennamen Simpson & Co. und stellten dann was her? Du hast es vorhin schon mal angesprochen und damit lagst du gar nicht so richtig, gar nicht so falsch. Was war ihr erstes Business, was sie dann tatsächlich hatten unter dem Namen Simpson & Co.?
Wahrscheinlich dann die Waffenmanufaktur.
Richtig, Stich- und Feuerwaffen. Wesentlicher Fokus waren die Handfeuerwaffen für die preußische Armee, das sächsische Kriegsministerium und Krupp. Und die preußische Armee, also muss man auch nochmal sagen, ne, so alt ist Simpson.
Mhm.
So, also wir waren hier noch im Kaiserreich. So, die preußische Armee nutzte die Waffen beispielsweise für den preußisch-österreichischen Krieg 1866 und den deutsch-französischen Krieg 1870 bis 1871. Und zwischen den Jahren 1872 und 1876 wurden durch Simpson & Co. etwa 150.000 Militärgewehre hergestellt. Und erst ab 1880 entwickelten sie dann das, was du vorhin angesprochen hast, was dann später auch nochmal wiederkommt, nämlich in Anführungszeichen einfache Jagdwaffen. Also die hatten sogar die Artillerie und was weiß ich nicht alles für einen Scheiß. Und du hast schon wahrscheinlich dem entnommen, 150.000 Militärgewehre. Das war also überhaupt kein kleiner Bums mehr. Als Moses Simpson starb, übernahm sein Sohn Gerson die Geschäfte und kurze Einordnung. Als dieser wiederum starb, 1904, hatte die Firma mittlerweile sogar 1200 Mitarbeiter und unter anderem eine Zweigstelle in Berlin. Also es lief schon krass prächtig bei denen so. Und gleichzeitig, ich habe es ja gesagt, waren so super geschäftstüchtige Dudes und immer so voll am Zahn der Zeit, haben sie ihre Produktpalette ausgebaut, sich diversifiziert, kann man sagen. Und was hast du oder hast du einen Verdacht, was sie neben den Jagdwaffen und auch Handfeuerwaffen dann so als nächstes Geschäftsmodell auf sich genommen haben? Und ein kleiner Tipp sei es geht ein bisschen mehr in die Richtung, was man erwarten würde, wenn man eigentlich an Simpson denkt.
Boah, also dann ist es wahrscheinlich irgendeine Form von Antriebssystem für irgendwas. Ich hätte jetzt in erster Linie gedacht, irgendwie mal Nähmaschinen, weil das ja quasi auch so ein Klassiker war in der Zeit.
Nee, es ist gar nicht so, es ist gar nicht so technisch. Der Hint war eigentlich eher der Bereich Zweirad. Und,
Fahrräder dann Simpson, wahrscheinlich.
Genau, fing an, Fahrräder herzustellen. Das ab 1896, also noch im 19. Jahrhundert. Das ist einfach so krass, wie alt diese Geschichte ist. Und aber auch damit nicht genug. Denn zu Beginn dann des 20. Jahrhunderts stieg Simpson in ein weiteres Geschäftsmodell ein. Ich frag dich jetzt gar nicht, was es denn sein könnte, weil es ist einfach super wild. Automobil.
Ah ja, okay.
Wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht. Aber das,
dann schau mal, ich habe dir parallel dazu einen Link geschickt, den kannst du jetzt mal öffnen. Und auch geil, und ich finde es so krass, dass man das nicht weiß.
Der Simpson Supra Typ A im Fahrzeugmuseum Kongresszentrum Suhl. Was für eine Maschine.
Der Simpson Supra A, ein wirklich wunderschönes Auto. Und die Autos, die sie bauten, waren damals nicht, wie man das jetzt vermuten könnte, wenn man dann später an die motorisierten Zweiräder denkt, alles Oberklasse-Fahrzeuge. Und scroll mal runter auf dem Eintrag, den ich dir geschickt habe, bis du bei den technischen Daten der Typen R, RJ und A angekommen bist. Das ist die zweite Tabelle auf der Seite.
Ja.
Und lies einfach mal so ein bisschen davor, was sie da für Daten haben zu ihren Fahrzeugen, weil das ist einfach krass. Also es ist sensationell, was Simpson damals für Autos gebaut hat. Also vielleicht erstmal so vorab, das war dann um die Zeit 1926 bis 1934, die Autos, die Michel jetzt vorliest. Es gab aber einige, die sie schon deutlich früher gebaut haben. Aber liest da mal die technischen Daten vor, es ist sensationell.
Ja, also ich fokussiere mich jetzt mal auf den Typ A und RJ, also quasi gebaut 1931 bis 1934. 8-Zylinder, rein Viertaktmotor. 4,6 Liter Hubraum, 90 PS bei einer Drehzahl von 3000 Umdrehungen. Verbrauch 21 Liter auf 100 Kilometer. Das ist, also, ich meine, für so einen riesigen Motor, und das Auto war ja mit Leergewicht knapp 2 Tonnen, jetzt auch kein Leichtgewicht, muss man schon sagen, gar nicht so verkehrt. Und hat damals schon eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erreicht. Was ich aber sehr besonders finde, ist, und ich hoffe, ich tue mich jetzt nicht zu sehr irren, der Schriftzug von Simson, den man da sieht, ne, dieses Simson Supra, das ist ja quasi auf diesem Kühlergrill, kann man das lesen, der hat, so da lässt sich diese familiäre Verwandtschaft oder quasi das, was sich dann später draus entwickelt, schon so etwas erkennen. Also ich glaube, bei den älteren Modellen ist quasi der Schriftzug noch sehr, sehr ähnlich, wenn ich mich nicht täusche. Also es kommt mir auf jeden Fall sehr, sehr bekannt vor. Also die automobile Veranlagung in der Familie und im Logo ist da schon da. Und Automobil, ne, quasi Moped ist ja auch ein Automobil. Das ist einfach ein Fahrzeug, was selber fährt.
Total. Aber, also, erstmal krass. Also, er hatte ich nie auf dem Schirm. Muss ich auch sagen, ich war schon viel in so Technikmuseen und so weiter. Und dann siehst du ja da irgendwie immer auch so krasse, alte Luxuskarossen so. Die sind ja wirklich auch wunderschön, ne? Also, kannst ja nicht sagen, immer diese Ledersessel da drin. Und genau so ein Ding ist es. Und ich hatte nie auf dem Schirm, dass Simson mal so krasse Autos gebaut hat. Also das hat mich echt bei der Recherche massiv überrascht. Und das Business von denen lief richtig gut. Jetzt sind wir mit den Autos sogar schon fast ein bisschen zu weit nach vorne geprescht. Denn bevor es da so weit kam, gab es ja noch eine andere wilde Phase. Wir haben eben über die preußische Armee gesprochen. Simson perfekt diversifiziert mit Fahrrädern und so weiter. Hat aber auch im Ersten Weltkrieg, muss man sagen, massiv profitiert, weil sie haben natürlich ausgelöst durch diese Kriegshandlungen, wir erinnern uns, die Deutschen haben im Ersten Weltkrieg mal schön begonnen und rumgefeuert, erheblich zu tun gehabt mit der Waffenproduktion und da natürlich auch ordentlich profitiert. Dann war der Erste Weltkrieg vorbei, Versailler Vertrag, wir erinnern uns, besiegelt sozusagen das Schicksal Deutschlands, die Alliierten haben den Krieg gewonnen, die Weimarer Republik entsteht, es ist sau viel Unsicherheit, es gibt hier irgendwie Wirtschaftskrise 1929, also alles erstmal augenscheinlich erstmal Kacke, aber neben den Autos, die sie dann halt eben bauen in der Weimarer Republik, hatte Simson sogar eine Exklusivgenehmigung der Alliierten und hatten ein, wie soll man sagen, Monopol als alleiniger Ausrüster für das Heer und der Herstellung weiterhin von Waffen. Also unter all den leidenden Wirtschaftsunternehmen ging es Simson auch nach dem Ersten Weltkrieg extrem gut. Es lief, die Autos liefen, Fahrräder weitergebaut, all so eine Geschichte, mega. Und dann kam natürlich das Kapitel, was wir hier gerne irgendwie immer ausblenden wollen und so weiter. Denn Weimarer Republik, Unruhen und so weiter, kommen dann ja leider Gottes die Nazis. Und wir wissen ja alle, wie ätzend die sind. Und da war es auch denen natürlich völlig egal, dass Simson im Ersten Weltkrieg und so weiter die preußische Armee ausgestattet hat und so weiter. Aber es waren halt Juden. Und nur weil sie Juden waren, haben dann die Nazis gesagt, ah, das passt uns mal alles so irgendwie überhaupt nicht. Es gab dann den thüringischen Gauleiter, also das ist ja irgendwie immer so der, der dann quasi für eine Region zuständig war und der Obernazi war in einem gewissen Bereich, hat dann gesagt, na, ah, das passt uns alles nicht so richtig und fängt an, Untersuchungsverfahren zu starten gegen die Simpsons mit der Begründung, die würden quasi den Staat übervorteilen und die Juden würden da irgendwie alles ausnehmen und kommt also mit völlig wilden Sachen. Und obwohl der Reichsrechnungshof keine übermäßigen Gewinne feststellen konnte, also der Vorwurf war, das jüdische Unternehmen hätte bei der Abrechnung den Staat übervorteilt und der Reichsrechnungshof konnte das nicht bestätigen, aber trotzdem kam es zu einem Schauprozess gegen die Simpsons. Die inhaftierten Angeklagten wurden ein Jahr später aus allen Mangeln an Beweisen freigesprochen und trotzdem werden sie am Ende dann aber einfach zwangsenteignet, das Ganze beschlagnahmt. Die Simpsons schaffen es noch, sich zu retten, bevor die Nazis so völlig hohl drehen und entziehen sich quasi in die Schweiz und die USA. Das heißt also zusammengenommen, dieselbe Firma, die vorher ein angesehenes deutsches Industrieunternehmen war, wird von den Nazis enteignet, nur weil die Eigentümer jüdischen Glaubens sind. Also es ist doch irgendwie einfach auch super absurd, diesen Teil der Geschichte sich einfach mal bewusst zu machen. Finde ich gerade auch in den heutigen Zeiten. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Also wie gesagt, mein Wissen war so, Simson, DDR-Unternehmen, dann stelle ich irgendwie fest, okay, jüdisches Unternehmen. Dann stelle ich fest in meiner Recherche, krass, die haben eigentlich sozusagen diesen Militarismus der Deutschen unterstützt, haben denen die Waffen geliefert und so weiter. Und kaum kommen die Nazis dran. Und nur weil die ihre völlig absurde Rassenideologie da haben, wird den Leuten dann quasi der Prozess gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat mich schon ganz schön geflasht.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, also die ganze Geschichte ist natürlich, naja, nicht ganz astrein, wenn du überlegst, ne, dass du, also es spricht natürlich nichts dagegen, ein Unternehmen zu haben, so, ne? Aber ich bin jetzt auch kein großer Freund von Krauss Maffei.
Ja,
oder Krauss Maffei Wegmann, so, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn du halt, ne, es geht ja da in Anführungsstrichen nicht um Jagdwaffenproduktion, sondern auch das, was im Vorfeld passiert ist, ne? Voll. Das ist ja quasi 150.000. Ja. Also, ich möchte nicht wissen, wie viele Tausende von Menschen mit den Waffen aus Suhl von der Familie Simson dann getötet worden, so, ne? Also, grundsätzlich bis Ende des Zweiten Weltkriegs in breiten Bereichen keine besonders humanistisch ruhmreiche Geschichte des Unternehmens. Egal aus welcher Perspektive betrachtet. So, ne?
Das kann man absolut so sagen, bringt dann aber zum Punkt, also sollte ich ein Waffenunternehmen aufbauen? Wahrscheinlich im Zweifel nicht. Wir wollen jetzt gar nicht so politisch werden, die Zeiten gerade sind ultra wild, wir merken alle, dass wir auch irgendwie für Verteidigung sorgen müssen, wie auch immer. Du kannst auch einfach ein Kackmensch sein, ist aber völlig scheißegal, ob du jüdisch, muslimisch, christlich oder sonst was bist. Nichtsdestotrotz ist es einfach so paradox, dass die ja die ganze Zeit die Interessen des Staates bedient haben, beziehungsweise der preußischen Armee. Und jetzt wird ihnen da so übel mitgespielt. Der Laden wird dann aber natürlich nicht zugemacht, nachdem man sie enteignet hat, sondern das Werk wird in eine nationalsozialistische Industriestiftung unter Führung von diesem Gauleiter Fritz Saukel überführt.
Und der Fritz dann, Saukel, das ist auch so ein richtig schöner Nazi-Name, ne? Fritz Saukel.
Absolut. Und dann ist aber erstmal passé mit Fahrrädern bauen und so weiter. Alles geht voll auf die Rüstungsproduktion. Der Fritz Saukel, der Übernazi, wurde dann übrigens auch nach dem Krieg in den Nürnberger Prozessen zum Tod verurteilt. Es sei ihm zu wünschen, dass er vorher noch ein paar auf die nackte Eichel bekommen hat.
So. Und er hat, also ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er tatsächlich dann im Nachgang den deutschen Staat, also den Nationalstaat, übervorteilt hat, ne? Und quasi da ordentlich rausgezogen. So waren sie ja, die alten Nazi-Schergen, ne? Ja. Aber das ist schon wieder nochmal eine ganz andere Geschichte, anderes Thema.
Aber trotzdem eine Zwischenfrage nochmal an dich, wenn du das jetzt so alles hörst, mit dieser quasi Weimarer Republik-Historie, Waffen, erstmal ein Kleidungsgeschäft gemacht oder aufgemacht und so, dann noch irgendwie Autos gemacht. Hat es denn jetzt schon dein Bild ein bisschen verändert von dem, was du seit deiner Geburt in den, wann bist du geboren, 80ern?
81, ja.
81. Macht das irgendwas mit deinem Bild von Simson, das du bis dato hattest? Oder sagst du, ist egal?
Nee, also man muss ja dazu sagen, so wie du das erzählt hast, und das ist auch das, was mich jetzt eigentlich am meisten interessiert und bewegt, ist, verdammte Axt, wie kommen wir endlich zu zwei motorisierten Zweirädern? So, ne? Also, ja. Weil da sind wir ja noch überhaupt gar nicht, ne? Und so die Geschichte, wie du das jetzt erzählt hast, die ist ja auch quasi in Anführungsstrichen in zwei Hälften getrennt, ne? Also wir haben quasi die Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg oder quasi vor dem Dritten Reich sozusagen, ne? Und dann eine Geschichte, die danach kommt. Denn so wie ich das jetzt bei dir verstanden habe, muss es ja dann einen harten Cut gegeben haben, ne? Waffenproduktion. Und der eigentliche Zweirad, motorisierter Zweirad-Produktionsprozess, ne? Oder die Geschichte, beginnt ja erst. Und da muss dann ja wahrscheinlich auch wiederum noch eine weitere treibende Person, eine weitere treibende Kraft mit drin sein, die das dann quasi voranbringt, die wahrscheinlich nichts mit der Familie Simson zu tun hat. Oder irgendwas mit der Geburtsfamilie. Vermute ich jetzt mal. Also ich sehe jetzt quasi das Simson-Moped losgelöst von der Geschichte vor 45 in Anführungsstrichen und bin gespannt, wie das überhaupt dann weitergegangen ist, ne? Weil es hätte ja auch sein können, dass sie dann halt abgewickelt werden, so, ne? Also meine, war ja dann Nazi-Unternehmen, ne? Wir haben ja den Fritze-Kopp, ne? Der hat ja dann die Bude übernommen, war dann tot, so, was passiert mit der eigentlichen Infrastruktur, mit der Firma, was wird da draus, so, ne?
Ja, genau, da kommen wir jetzt auch hin, nichtsdestotrotz brauchte es quasi ja genau diese Geschichte, denn also ich, für mich hat das schon ein bisschen was gemacht, ne? Weil in den heutigen Zeiten hast du dann ja leider Gottes immer wieder zunehmend auch rechtsextreme Strömungen, wo es dann auch um so Nationalstolz geht oder was auch immer und dann dazu auch so das kulturelle Erbe der Simson gehört und so weiter. Und wenn du dir da halt einfach überlegst, Auslöser war eine jüdische Familie, dann hat es schon nochmal, finde ich, einen ganz anderen Geschmack. Aber kommen wir zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, zurück. Wie ging es denn dann eigentlich los? Und ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn ich sage, ja, Deutschland hat dann den Zweiten Weltkrieg mal massiv verloren, richtig doll auf die Fresse bekommen. Völlig zu Recht auch irgendwie liegt Deutschland in Trümmern. Auch das Werk Suhl hat so einigen Schaden genommen und die Sowjets haben es übernommen als jetzt quasi Verwalter der Besatzungszone. Und das, was übrig ist, wird erstmal massiv auseinandergenommen. Tausende Produktionsmaschinen, ich glaube so über die 4000, werden als Reparationen an die Sowjets gegeben. Und das, was übrig bleibt, wird genutzt, um vor allem Produkte herzustellen, die ebenfalls an Reparationen an die Russen gingen. Man konzentriert sich, das sind immer so unterschiedliche Quellen dann, zunächst erstmal wieder auf Jagdwaffen, Kinderwägen und Fahrräder. Kinderwägen und Fahrräder waren übrigens auch noch ein Teil des Portfolios vor den Kriegen. Mhm. Anderswo habe ich eine Doku gelesen, die ich euch auch in den Shownotes verlinke, die wird hier auch später nochmal kurz aufkommen. Da berichten Zeitzeugen davon, dass halt am Anfang auch einfach gar nichts da war. Du konntest gar nichts großartig planen, weil es lag alles in Trümmern. Die hatten halt Teile und dann haben die auch einfach angefangen, mit dem Metall, was da rumliegt, beispielsweise Bratpfannen zu konstruieren. Mhm. Also, oder Bügeleisen. Die haben da irgendwie ein paar Eisen gefunden und die Leute da super kreativ, einfach im besten Do-it-yourself-Style da losgelegt. Witz, oder nee, nicht ganz, ja?
Ich muss ganz kurz eine Einordnung da an der Stelle noch machen. Das, was du jetzt gerade beschreibst, ne, für die Simson-Werke in Suhl, ist ja der Archetypus für all das, was damals in der ehemaligen DDR passiert ist. Ne? Also, ja. Also muss man auch dazu sagen, die Geschichte ist ja so, geht ja so, dass die amerikanischen Truppen Thüringen befreit haben. Also die haben zum Beispiel Konzentrationslager in Ottruf dort besucht, haben quasi mehr oder minder Thüringen befreit und Thüringen wurde in der Nachkriegszeit dann quasi gegen den russischen Besatzungssektor in Berlin getauscht. Also die Amerikaner haben einen Teil von Berlin bekommen, weil sie ja nicht in Berlin waren. Die Russen haben ja quasi Berlin befreit und als Tauschmasse gab es quasi dann Thüringen als Land. Und Russland, oder beziehungsweise die russischen Besatzer, haben ja das, was du gerade beschrieben hast, quasi mit allen Industrieanlagen im Ostdeutschland gemacht, so, ne? Und es gab da quasi kein Wiederaufbauprogramm, Projekt, wie es mit dem Marshallplan quasi für die westdeutschen Bundesländer gab. Deswegen waren quasi die Startvoraussetzungen auch wiederum für ein Unternehmen wie Simson, wie du es jetzt gerade beschreibst, ganz, ganz anders, als das bei Unternehmen aus Westdeutschland der Fall gewesen ist. Noch ein Punkt, der damit dazukommt, ne? In Westdeutschland war das ja so, dass viele Familienunternehmen dann ihre Unternehmen zurückbekommen haben. Im Osten gab es ja quasi dann durch den Kommunismus eine Enteignung und eine Verallgemeinerung der Produktionsmassen. So, ne? Also ganz, ganz andere Startvoraussetzungen für die beiden, für das geteilte Deutschland, für die beiden Teile des geteilten Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.
Richtige Einordnung. Auf jeden Fall bestand das Werk als solches noch, aber Simson war dann zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr Simson, sondern es wurde, wir haben es eben angesprochen, von den Sowjets übernommen und in eine sowjetische Aktiengesellschaft eingegliedert, die sogenannte SAG Avtovelo. Avtovelo oder wie auch immer, das ist irgendwie ein russisches Wort, hat sogar irgendwas mit Motorrad, Zweirad oder sonst was zu tun. Klingelt da irgendwas bei dir?
Sag mal, Jan, wie läuft eigentlich deine Suche nach einem neuen Motorrad? Die Saison steht jetzt ja vor der Tür.
Ja, du weißt doch, Geld ist knapp und ich suche halt eine wirklich gute Gebrauchte. Aber machen wir uns nichts vor, mein Technik-Know-how ist eher nicht so gut und bei den richtig guten und günstigen Angeboten habe ich immer ein nicht so gutes Gefühl.
Ja, das fühle ich tatsächlich komplett, denn du kannst dich ja sicher an die Odyssee mit meinem Transporter erinnern. Wenig Kilometer, nur ein Vorbesitzer und auf den ersten Blick war das Ding ja der Deal des Jahres. Hat sich dann aber zum Kostenmagnet entwickelt und inzwischen einige tausend Euro gekostet und unbekannte Vorschäden gab es auch.
Stimmt, das war ein richtiger Reinfall. Besonders ärgerlich ist ja, dass die guten Angebote oft mehrere Vorbesitzer haben und dann ist es immer besonders schwierig, auf Nummer sicher zu gehen und wirklich was über den Fahrzeugzustand zu erfahren.
Na, bis jetzt.
Habe ich schon wieder was verpasst, Michel? Was gibt's Neues?
Absolut, denn mit Car Vertical ist die Zeit der Unsicherheit in dem Fall endlich vorbei. Egal ob Auto, Transporter, Wohnmobil oder in unserem Fall natürlich Motorräder, mit Car Vertical kannst du die Historie eines jeden Fahrzeugs in Sekundenschnelle prüfen. Einfach auf carvertical.com die Fahrzeugidentifikationsnummer eingeben, die findest du übrigens im klassischen Fahrzeugschein und Car Vertical ermittelt aus einer Vielzahl von Datenfällen, ob dein Wunschfahrzeug tatsächlich ein Schnäppchen ist oder sich zum Werkstattgarant entwickelt. Und das ist egal, ob es um Unfallschäden geht, Diebstahl, Kilometerstand, die Originalausstattung oder sogar echte alte Fahrzeugbilder. Auf CarVertical erfährst du alles, was du unbedingt zur Geschichte deines Fahrzeugs wissen musst.
Mega nice, aber das kostet doch bestimmt wieder richtig viel Kohle oder es gibt irgendeine Abo-Falle.
Na, auch da brauchst du keine Sorgen machen, denn bei CarVertical kaufst du entweder eine einzelne Prüfung oder ein Paket von 3 Checks. Es gibt also kein Abo und auch keine versteckten Kosten. Mit unserem Code GAS20 bekommst du sogar noch 20% Rabatt auf deine ersten Checks.
Hammer, jetzt habe ich richtig Bock auf Frühling und vor allem ein neues gebrauchtes Motorrad. Wie heißt die Website nochmal?
CarVertical.com. Also CarVertical.com. Am besten gehst du aber einfach über den Link in den Shownotes. Und was mir gerade einfällt, falls du doch kein Motorrad kaufst, gibst du den Gasgeflüster-Rabattcode GAS20 am besten an deinen Papa weiter. Denn der sucht bestimmt was Neues, nachdem du ihm jetzt sein zweites Motorrad abgeluchst hast.
Ja, ich glaube, da wird er sich richtig freuen.
Ob da was bei mir klingelt? Vielleicht, ja, vielleicht in Form von einer Abkürzung, und zwar AWO.
Richtig,
genau. Also das kenne ich noch als Motorräder, also wirklich als Motorräder, wie sie quasi in der Erwachsenenphase meines Opas quasi gefahren wurde. Ne? Der ist 1933 geboren, quasi nach dem Zweiten Weltkrieg dann ins Teenageralter gekommen, Anfang der 50er Jahre dann 18 gewesen. Und die sind in den 50er Jahren und halt auch danach noch, ne, weil diese Produkte ja damals dann da waren, unter anderem AWO Motorräder gefahren.
Exakt. Aber man muss sich das auch gar nicht so sehr merken, weil es wird auch schon bald wieder umgestellt. Aber wichtig an der Stelle, unter diese SAG, also Sowjetische Aktiengesellschaft, beziehungsweise AWO, fielen verschiedene Unternehmen, unter anderem auch das BMW-Werk in Eisenach. Das mit BMW wird nochmal interessant, aber grundsätzlich ändert, also es waren ja einfach super wilde Zeiten, sich das ganz schnell auch wieder. Denn 1950 wurde dann diese AWO wieder verändert. Das Werk wird nämlich Volkseigentum der sogenannten Deutsch-Demokratischen Republik und zum VEB Fahrzeug- und Gerätewerk Simson-Suhl umbenannt. 2 Jahre vorher hatten die Sowjets aber noch eine ganz tolle Idee. Die haben der AWO dann nämlich eine nette Vorgabe gemacht und haben gesagt, baut mal einen stabilen 250 Kubikzentimeter Viertakter und haben sogar 3 Millionen D-Mark da rein investiert. Und da ging es denen schon darum, auch ganz schön auf die Kacke zu hauen. Du hast es eben auch angesprochen. Ich schicke dir gerade parallel dazu wieder den Link und dann kannst du nämlich mal sagen, was du da so siehst. Weil das Moped, die AWO 425, die dein Opa dann da wahrscheinlich auch hatte, war schon ein ganz schön krasses Ding. Und wenn du die so anschaust, wenn du den Link jetzt gerade öffnest und dieses Bild da siehst und dieses Motorrad beschreibst, erinnert dich das an irgendwas?
Also auf jeden Fall, der Kardanantrieb erinnert mich natürlich sofort an BMW, auch wenn es kein Boxermotor ist. Richtig?
Ist absolut korrekt.
Wolltest du darauf hinaus, ja.
Voll. Und wir haben hier ja in einer der letzten Gasgeflüster-History-Folgen sozusagen auch
die das R32 Motorräder mal beschrieben. So, ne?
R23, nicht
R23, 32. Ja.
So, und das war nämlich auch die Vorlage. Und da war dann nämlich auch ein ganz schöner Wettkampf zwischen der und dann der R25. Und die AWO hatte dieses Motorrad dann quasi auch als Vorbild. Und genau wie du es angekündigt hast, sowas wie Kardanantrieb und so weiter, das sollte richtig einkesseln, hatte sowas wie einen einstellbaren Sattel. Es sollte also ein absolutes Sowjet-Prachtexemplar werden. Bis Anfang der 1960er Jahre entstehen sogar über 200 Stück von diesem aber sehr schweren, wenn auch robusten Motorrad. Und teilweise, habe ich gelesen, hat das dann auch den Begriff Dampfhammer geprägt, den man diesem Motorrad zutituliert hat. Und da übrigens auch ein netter Funfact, als das Motorrad der Öffentlichkeit präsentiert wurde, standen da einige Mopeds auf dem Hof, sah auch super gut aus. Die Sowjets haben gesagt so, hey, ihr sollt den Hof damit vollpflastern. Ein Mitarbeiter berichtet aber in der Doku, die ich dazu gesehen habe, dass bei den meisten von diesen Motorrädern einfach noch im Inneren Bauteile fehlten. Die waren überhaupt nicht fahrtüchtig. Aber die Sowjets haben halt gesagt, ey, stell mal den ganzen Hof damit voll, wir wollen ja richtig drauf zeigen, was wir da irgendwie können und so weiter.
Ja.
Und naja, trotzdem haben sie da das dann hingestellt und alle waren heftig zufrieden.
Ganz kurz eine Randnotiz, weil du mir diesen Wikipedia-Artikel dazu geschickt hast, ne? Also auch zu der Entwicklung AWO 425 und BMW R23. Ist dir aufgefallen, dass es da ein Bild gibt von einer AWO GS350, Baujahr 1960, und die sieht tatsächlich aus wie ein Enduro-Motorrad. Also ich bin mir sehr sicher, dass dieses GS in diesem Zusammenhang wahrscheinlich schon Geländestraße heißt, weil dieses Bike eben wie ein geländegängiges Fahrzeug konstruiertes. Hat auch so, es sieht aus wie ein Rennmotorrad, hat auch so ein eine Startnummerntafel auf der rechten Seite, hat so einen Enduro-Lenker mit so einer Verstärkung in der Mitte. Spannende Geschichte.
Und damit bist du auch genau beim richtigen Punkt, denn die Sowjets wollten auch unbedingt in den Rennsport einsteigen. Und obwohl das Motorrad relativ schwer und gar nicht so ein Hochgeschwindigkeitsding hatte wie andere Motorräder, war das relativ erfolgreich. Und mit Simson sind die dann auch in verschiedenen Rennen an den Start gegangen. Ich bin jetzt gar nicht so sehr auf die Motorsportgeschichte eingegangen, aber haben dann zum Beispiel so ein 6-Tage-Rennen gewonnen. Da auch erstmals so krass der Klassenkampf. Es gab dann Freddie McQuinn, hieß er, glaube ich, amerikanischer Schauspieler, ultra bekannt und so. Ist da dieses Rennen auch mitgefahren, war dann auch am Werk in Suhl, aber die Ostpresse, so nenne ich sie jetzt mal, hat damals da auf gar keinen Fall drüber berichtet. Trotzdem hat ein Mitarbeiter in dieser Doku auch berichtet, boah, es war super krass, also ich meine, damals gab es doch kein Instagram und sonst was, ja. Und dann sehen sie ihn da vor Ort und die Presse hat ihn aber nicht fotografiert, man wollte nicht, dass er quasi als der Systemfeind da groß auftrumpft. Aber wie gesagt, wir wollen gar nicht so sehr in dieses Motorspät Thema ein, Motorsport.
Ganz kurz. Es gibt ja quasi Steve McQueen und es gibt Freddie Quinn. Freddie Quinn war quasi ein deutscher Sänger. Meinst du jetzt aber in dem Fall Steve McQueen? Wobei Steve McQueen eigentlich ein Tick zu jung gewesen sein müsste damals. Das müssen wir jetzt raus. Nicht, dass er Freddie McQueen. Ist es Steve McQueen?
Nein, es müsste Steve McQueen. So,
doch,
ja,
Steve
genau.
McQueen. Der
hat die internationale 6-Tage-Fahrt. Da ist er nämlich mitgefahren und da hat nämlich Simson auch gewonnen. Das war eine super wilde Sache. Aber wie gesagt, es soll gar nicht zu sehr in den Sportbereich gehen. Dafür könnte
der Freddie McQueen geht auf jeden Fall in die Annalen. Geht auf jeden Fall in die Annalen. Der
so
Gasgeflüster-Versprecher ein. Freddie McQueen.
Danke, dass du da so korrigiert hast und aufgepasst hast. Du hast mich aber auch davor ein bisschen aus dem Konzept gebracht mit der GS-Thematik und so weiter. Es kam eigentlich ein bisschen später drauf, aber jetzt sind wir nochmal bei der AWO 425. Die war, wie gesagt, relativ schwer, aber vor allem auch teuer in der Herstellung und brauchte relativ viel Sprit und Rohstoffe. Und das war alles das, was man nicht so unbedingt in der DDR hatte. In der brauchte man in den 1950er Jahren vor allem eins, günstige und einfache Mobilität für den Weg zur Arbeit, aufs Land und in die Stadt. Und deshalb hat man gesagt so, ey, die 425 bzw. 250 Kubik Dinger, das ist es vielleicht nicht so, lass uns ein 50 Kubik Moped entwickeln, das deutlich günstiger ist zu produzieren, weniger verbraucht und von viel, viel mehr Menschen gefahren werden kann, im Zweifel auch ohne Motorradführerschein. Und so kam von der DDR politisch gewollt die Motorisierung fürs Volk. Außerdem sollten die richtigen Motorräder, also die großen, dann von MZ gebaut werden. Also da gab es so eine gewisse Arbeitsteilung. Und deshalb kommt dann 1955 in Suhl das erste, ich würde jetzt mal sagen, richtige Simson-Moped vom Band, nämlich die SR1. Weißt du eigentlich, du kennst sie wahrscheinlich, oder? Da von der SR1 schon mal gehört.
Ja, habe ich tatsächlich, ja. Aber das muss ich, ist wirklich was, was ich jetzt googeln muss, weil ich mir nicht mehr weiß, wie sie aussieht. Das ist nämlich jetzt so, ne?
Und hast du gefunden?
Ja. Das ist ja wie ein Mofa, kannst du sagen, ne?
Beschreib doch mal ein bisschen für die Leute, die jetzt nur zuhören und da kein Bild vor Augen haben.
Mach ich sofort. Ich habe das nur das erste Bildchen gesehen. Ja, es sieht tatsächlich aus wie ein Mofa. Allerdings, warte mal, sehe ich das richtig? Es gibt keine Pedale, ne? Es ist quasi, ja, oder? Doch. Nee, es gibt Pedale. Also es ist tatsächlich, man erkennt eben noch die Verwandtschaft zum Fahrrad. Relativ große Räder, also diese klassischen Mofas, so wie wir sie in Erinnerung haben, so Peugeot 103 Sport, die hatten ja dann schon, weiß nicht, ob das 17 Zoll Räder oder sowas gewesen sind. Hier haben wir deutlich größer, sieht eher aus wie so ein, ich sag mal, wie ein Damenrad mit Tank, auch ein relativ hoher Lenker und aber eben kleines Motörchen drin und Auspuffanlage und Pedale zum Ankicken.
Absolut treffend beschrieben, bis zu 40 km/h war das Ding wohl schnell, wobei man da mal vorab sagen muss, das zeigt sich dann ja auch noch später in allen anderen Motorrädern oder Mopeds von Simson. Die Bevölkerung war ja sehr gewitzt da drin, dann da auch noch selbst Hand anzulegen. Bis heute werden die Dinger ja zum Teil frisiert und dann gehen da Sachen, dass ja nur so kracht. Ich weiß nicht, ob das auf die SR1 so zutrifft, aber kann ich mir so sehr gut vorstellen. Du weißt wahrscheinlich nicht, wofür das SR in dieser SR1 steht?
Nee, keine Ahnung.
S steht für Simson und das R für Rheinmetall, weil die haben an der Entwicklung damals auch noch maßgeblich mitgewirkt. Die SR1 auf jeden Fall verkaufte sich sehr gut und 1957 legte man dann mit der SR2 nach, technisch nochmal überarbeitet, stabilerer Rahmen, ein paar Details so komfortabler gemacht. Wir kommen so ein bisschen mehr in diesen Fahrrad-Moped-Look.
Achtung, Achtung, jetzt muss ich ganz kurz Geschichte aus der Geschichte aus der Familie. Ich glaube, mein Papa hat sich in seiner Jugendzeit einen SR2 wieder aufgebaut. Also mein Papa ist 1955 geboren, war dann dementsprechend Anfang 70er Jahre, als der quasi, also kannst sagen 1970, war er 15, im Osten durfte sie ja mit 15 Moped fahren, also 50erle. Und der hat damals, glaube ich, ein SR2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sich wieder fit gemacht, aufgebaut. Und das war sein erster motorisierter Untersatz. Also da kommen wir schon in die Familiengeschichte hier.
Guck mal, sehr schön. Michel, es ist einfach eine Wonne, dass ich dich hier als Gesprächspartner in diesem Kontext gegenüber sitzen habe.
Du hast ja nur wegen mir erzählst du diese Geschichte.
So nämlich. Insgesamt werden bis Ende der 1950er über 1 Million Fahrräder und dann aber auch eine wachsende Zahl dieser Kleinkrafträder gebaut. Gleichzeitig stellt man bei Simson dann aber zunehmend die Fahrradproduktion ein und konzentriert sich komplett auf Motorräder und Mopeds. Also mit den ganzen Waffen- und Fahrradthematiken ist man an der Stelle dann quasi durch. Man löst sich aber vor Ort so ein bisschen von dieser SR1 und SR2 Thematik. Man möchte weg von diesem Fahrradstil hin zu einem geschlossenen, alltagstauglichen Roller. Ende der 1950 entsteht dann der KR50, ein kleiner Roller mit durchgezogenem Blechkleid. Und wenn du ihn nicht kennst, dann google auch den doch jetzt nochmal. Ich glaube, du bist schon parallel dazu dabei. Und beschreib den mal so ein bisschen, dann führen wir uns hier so ein bisschen durch die, wie soll man sagen, Simson-Geschichte, auch anhand der Modelle. Und du kannst beschreiben, du hast jetzt wahrscheinlich schon ein Bild offen, was du da so siehst.
Absolut. Also, ich habe mir das jetzt natürlich direkt aufgemacht und hier muss man sagen, da erkennt man schon eine sehr, sehr nahe Verwandtschaft zur Schwalbe. Denn die Grundform, auch die Verkleidung, also deswegen werde ich das jetzt gar nicht so näher beschreiben, weil jeder mit Sicherheit schon mal eine Schwalbe gesehen hat. Geschwungenes, ausladendes Schutzblech vorne, der Knieschutz, die Knieverkleidung, dann dieser mittlere Bereich, wo der Motor in Anführungsstrichen in Teilen mit sitzt, mit so einer Rundung abgedeckt und eben das teilverkleidete Hinterrad. Was aber einen großen Unterschied zur Schwalbe ausmacht, ist die deutlich kürzere Sitzbank. Also ist vermutlich ein Personenroller. Die Schwalbe hat da hinten die Sitzbank deutlich länger ausgebaut. Und die Lenkerverkleidung gibt es bei der KR50 noch nicht. Denn wer die Schwalbe kennt, der weiß, dass quasi der obere Teil, also der Lenker, mehr oder minder durch den Rest der Verkleidung zwar getrennt ist, aber ein Aufsatz drauf ist, der mehr oder minder eine komplette Verkleidungsstruktur bis hin zu den Handstücken formt. Das gibt's da noch nicht, aber ansonsten sieht man, hey, das ist mit Sicherheit die Vorgängerin der Schwalbenfamilie gewesen.
Das hast du genau treffend gefunden. Wir kommen jetzt langsam nämlich genau in diese Serie, die das Ganze dann richtig revolutioniert hat. Die Schwalbe ab 1964 auf der Straße und von der habe ich einen kleinen Videospot, Werbespot gefunden, sogar in Farbe. Wenn ihr diese Folge hier auf YouTube seht, werdet ihr auch den ganzen Spot sehen. Ansonsten hören wir jetzt mal rein, wie die beworben wird. Und zwischendrin kommt ein kurzer Einsprecher, ein Interview mit Erhard Werner. Der ist Chefkonstrukteur bei Erhard Werner Simson. So heißt er, glaube ich, weiß gar nicht so genau. Chefkonstrukteur bei Simson, jetzt habe ich schon den Fehler gemacht.
Ich wollte sagen,
wenn du ihn googelst, findest du relativ wenig zu ihm als Person selbst. Es gibt dann manchmal so ein paar Zeitungsberichte, die sind allerdings hinter so einer Paywall. Aber von ihm findest du halt diese ganzen Reparaturhandbücher, die es bei Amazon und so weiter gibt. Wenn du also selbst Hand anlegen willst, gibt's da noch einiges. Aber jetzt
warte,
hören wir
erstmal. Warte. Ich hab doch vor kurzem erst eins bestellt. Ich muss jetzt gucken. Ich hab das nämlich hier liegen.
Also, meine liebe Zuhörenden, Michel durchforstet die Archive seines Büros und so schauen wir mal rein. Er hat dort ein Buch gefunden.
So, ich hab das nämlich hier. Simson Reparaturanleitung für Simson Kleinkrafträder der Typenreihe S51 und KR51-2 VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerke Ernst Thälmann-Suhl DDR IFA-Kombinat für Zweiradfahrzeuge. So, das steht ganz groß oben drauf. Industrieverband Fahrzeugbau der DDR. Herrlich. Das sieht sogar original aus, aber hier steht nichts vom, wie heißt er, nicht Ernst Thälmann,
sondern Erhard Werner.
Erhard Werner. Ernst Thälmann war ja ein Held da.
Naja, hören wir mal rein in diesen ersten Werbespot und den kurzen Unterbrecher von, jetzt habe ich den Schwedennamen vergessen, Erhard Werner.
Er fährt wie von allein, genau das Richtige für ihn. Er läuft immer zuverlässig, genau das Richtige für sie.
Natürlich kam dann auch der Wunsch, ja, da können wir doch bloß alleine drauf fahren, wir wollen die Freundin mal mitnehmen und so weiter und so fort. Da kam ihm dann die Entwicklungsaufgabe auf uns zu, schafft einen zweisitzigen Roller.
Er fährt 60 Kilometer pro Stunde und braucht keine 3 Liter. Genau das Richtige auch für 2. Für alle Tage, für viele Jahre, Schwalbe von Simson Suhl.
Eine ganz flotte Nummer, eine ganz flotte Nummer, diese Schwalbe hier. Für sie und für ihn. Da kannst du ja sogar deine Kirsche mitnehmen. Ich war wahnsinnig, ich dreh durch.
Wie geil ist es, als ich diesen Spot gesehen habe, ich habe mich so gefreut. Einfach herrlich auch beschrieben, dass man das dann unterscheidet. Zuverlässig, also auch für sie eine gute Sache. Und Erhard Werner beschreibt dann aber eben genau, was man braucht. Und das war das, was auch grundsätzlich das Ziel war, eben im Vergleich auch gerade zu MZ und so weiter. Fortbewegungsmittel für die breite Bevölkerung, dass sie überall hingehen. Und die beschreiben dann auch in dieser Doku, dass es dann tatsächlich auch Leute gab, die hatten dann ja sogar eine Anhängerkupplung an dem Ding und dann Anhänger und dann haben die da ihren ganzen Klump drauf gemacht, 2 Leute draufgesetzt und dann sind die da, keine Ahnung, 300 Kilometer bis ans Meer gefahren und haben dann mit dem Ding Urlaub gemacht. Heute unvorstellbar oder aber halt direkt irgendwie so ein Abenteuerfilm, der dann bei irgendwelchen Outdoor-Filmfestivalen gezeigt wird oder irgendwie so eine Instagram-Viral-Aktion ist, wo irgendwelche Hipsters damit durchs Land fahren. Früher ganz normaler Usus, die Schwalbe also, ein zweisitziges Kleinkraftrad mit 50 Kubik, das 60 km/h eben fahren darf und jetzt mit den Anbauten Fahrer vor Wind und Wetter schützt und trotzdem robust und einfach bleiben soll. Michel, du kannst parallel dazu, oder du sagst was und ich suche es einfach nochmal raus, die Specs, die Daten, die wir dazu nochmal hören wollen, weil die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben und dann gehen wir nochmal genauer in den Motor und so weiter rein, weil das ist einfach so eine Koryphäe, dieses Gerät, dass wir uns das nochmal anschauen müssen.
Also ich habe dazu 2 Geschichten. Also einmal diese Anhängergeschichte ist natürlich ein Klassiker, gab es in der ehemaligen DDR, also bei uns in der Thüringen-Ecke hieß das ein Wippchen. Das war quasi wie so ein Mini-Wagen. Und der hatte so ein nach oben gehende Deichsel und da gab es wirklich wie so eine Mini-Anhängerkupplung für den Roller. Und da konntest du das Ding quasi hinten reinhängen und dann bist du quasi mit diesem zweirädrigen Wippchen, also mit diesem Wagen sozusagen, wie so ein Mini-Anhänger. Der hatte aber auch so, die Räder waren so im auch, ich sag mal, Moped-Format, ne? Also von der Zollgröße, was ist irgendwas auch 16, 17 Zoll sowas gewesen sein. Und da wurde dann quasi in der Gegend rumgefahren. Klassiker. Und was ich aber in diesem Zusammenhang auch noch fragen muss, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt. Es gibt ja quasi noch eine, war jetzt so der Trigger, weil du es erzählt hast mit diesem in den Urlaub fahren. Wir haben ja schon ganz oft über Günther und Hinrich gesprochen. Diese zwei Ossis, ne? Und die sind ja mit dem Simson Duo unterwegs. Hast du den getroffen, hast du den quasi gesehen? Ist dir das begegnet in deiner Recherche? Kennst du das Teil?
Ich kenne das Teil, das ist so ein bisschen die Ape sozusagen von Simson, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe.
Ja, das ist ein ganz guter Vergleich, ja.
Darf man vielleicht so sagen. Habe ich aber jetzt nicht weiter intensiviert für diese Recherche, so viel spoil ich schon mal. Deswegen bring gerne die Anmerkung da hinten dran. Mit Ape habe ich ja das Schlüsselwort schon so ein bisschen gesagt, aber unseren versierten Zuhörenden geht jetzt wahrscheinlich oder kriegen wahrscheinlich gleich einen Herzinfarkt für alle, die dann vielleicht auch aus der Zeit kommen. Deswegen, Michel, hol die Kohlen aus dem Feuer und erzähl noch mal ein bisschen mehr dazu.
Ja, also die Ape ist ja quasi, steckt ja im Namen drin, ne? Steht ja, es gibt ja quasi die Ape und die Vespa, ne, von Piaggio. Ja. Die Ape ist quasi die Biene, das Arbeitstier, und die Vespa ist halt quasi der flotte Flitzer. Ne? Die Vespa der Roller und die Ape ist ja quasi ein Dreirad mit 2 Sitzmöglichkeiten. Also, dass du quasi vorne in dieser kleinen, geschlossenen Kabine sitzen kannst und hinten hast du aber quasi Stauraum. Beim Simson Duo kannst du auch zu zweit sitzen, nebeneinander. Allerdings ist es nicht als Transportfahrzeug in Anführungsstrichen gedacht, sondern eher, damit du halt zu zweit fahren kannst und aber wettergeschützt bist.
Alles klar, dann haben wir die quasi Ape abgehakt. Kämen wir noch einmal zurück zur Simson-Schwalbe. Also wir haben es ja auch schon gesagt, so mittlerweile 3- oder 4-Gang-Modell, je nachdem, wie man das haben wollte, beziehungsweise hat sich da auch noch weiterentwickelt. Auch weiter in Höchstgeschwindigkeit 60 km/h, haben wir schon gesagt. Und damit war es natürlich aber noch bei weitem nicht zu Ende. Denn neben den Weiterentwicklungen, das muss ich vielleicht noch sagen, die Schwalbe wurde ja sogar bis Mitte der 1980er Jahre gebaut, insgesamt über 1 Million Mal. Die Dinger siehst du ja mittlerweile überall, auf allen Ost-Oldtimer-Treffen, kann man sagen. Gab es dann eben, du hast schon angekündigt, eine ganze Familie von Simpson-Vögeln. Also irgendwie Spatz, Star, Sperber, Habicht, also eine riesengroße Modellfamilie, die jetzt alle einzeln zu besprechen, ich glaube, das sprengt hier wirklich den Rahmen und wird dann auch der Geschichte von Simpson nicht gerecht. Aber die Simpson-Schwalbe war auf jeden Fall mit das meistverkaufteste Ding überhaupt. Und bevor wir in die 1970er Jahre gehen, gab es noch eine formelle Umstellung. Denn nachdem zwischenzeitlich zwecks Erhöhung der Moped-Produktion die Waffenherstellung ausgelagert wurde, kam es dann zum Jahresbeginn 1969 wieder zur Zusammenlegung der Werke für eben Simpson und der Waffenherstellung, woraufhin der Betrieb von da an VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerke Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann hieß. Wer Ernst so Thälmann ist.
Das ist Ernst Thälmann ist quasi ein Held der kommunistischen, also der war quasi, war der Widerstandskämpfer, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall ein Held der sozialistischen Welt, kannst du sagen. Und ja. Ich hatte das ja quasi gerade auch so vorgelesen, ne, weil das ja so auch auf meinem Büchlein steht, was ich mir bestellt hatte, ne? Die Reparaturanleitung.
So, und da kommt der Name dann nämlich her. Die DDR-Führung hat sich dann wohl gedacht, so, boah, krass, mega Synergien, bla bla bla. Tatsächlich, Mitarbeitende fanden es eigentlich eher massiv uncool, weil es auch wieder halt zu krass Wirrwarr geführt hat. Ne? Weil man muss natürlich sagen, du legst es irgendwie zusammen und sagst, okay, wahrscheinlich brauchst du halt nur eine Personalabteilung, aber jemand, der jetzt irgendwie eine Jagdwaffe herstellt, was hat der denn mit dem Simpson Zweitaktmotor zu tun? Oder
also ganz kurz eine Randinformation, nur um das jetzt aufzuklären, das ist jetzt natürlich eine massive Bildungslücke. Ernst Johannes Fritz Thälmann, geboren 16. April 1886 in Hamburg, gestorben 18. August 1944 im KZ Buchenwald, war ein deutscher Politiker der Weimarer Republik. Natürlich dem Roten Verband zuzuordnen, deswegen dann eben auch ein Held des Sozialismus, beziehungsweise des Kommunismus, ne, der sozialistischen Staaten. Es gibt auch in Chemnitz, glaube ich, ein großes Ernst-Thälmann-Denkmal. Ich weiß nicht, ob es das mal gibt.
Wurst. Guck, perfekt, wie wir hier harmonisieren. Du bist eben für die sozialistischen Helden verantwortlich.
Bruderstaaten. Ich
für die kapitalistischen Weiterentwicklungen. In den 1970ern war es dann nämlich auch Zeit für Updates. Das sogenannte Mokik S50 kam in Serienproduktion 1975. Auch das mit maximaler Geschwindigkeit von 60 km/h. Und ich glaube, dann bist du ja eben den Nachfolger gefahren, ne? Die S51 oder wie war das jetzt vorhin? Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm.
Absolut korrekt. Ich bin S51 gefahren. Jetzt ist hier bei mir das Licht ausgegangen. Ich muss mal ganz kurz hier, wir sind einfach zu lang im Aufnahmemodus.
Macht gar nichts. Ich mache einfach weiter. Auf jeden Fall hatte da auch das 3 oder 4 Gänge, war ein verbesserter Zweitakter. Ein krasses Erfolgskonzept. Und was man dazu sagen muss, ne? Die hatten dann Planvorgaben von der Planwirtschaft eben. Und die waren richtig, richtig krass. Also wenn es kapazitär so richtig eng wurde, die hatten dann eine eigene Schule mit Lehrkräften und so weiter, dann mussten die Lehrer einfach mal ran und Sonderschichten am Band machen. Und Planwirtschaft ist da ein relevantes Stichwort, denn die hatten nicht nur die Bedienung des Innenmarktes vorgesehen, sondern die DDR-Führenden hatten dann auch gesagt, so, ey, einen Teil davon müssen wir auch exportieren. Ein wesentlicher Teil ging dann natürlich an die sozialistischen Brüderstaaten. Und da gingen die Dinger natürlich auch weg, dass nur so krachte, weil die halt einfach hart gefragt waren. Aber die sollten halt eben auch in den kapitalistischen Westen. Und da war das ein ganz anderes Ding, weil die Wessis haben halt gesagt, nee, das ist halt scheiße, weil das sind Ostprodukte, ihr könnt das alle nicht. Und hier scheiden sich die Quellen so ein bisschen in den Angaben. Also die Leute, die in dieser Doku vorkommen, die eben bei Simpson produziert haben, die sagen, hey, nachgewiesener Maßen waren unsere Modelle einfach geiler als die Westteile. Anderswo habe ich aber gelesen, dass sie tatsächlich halt nicht mehr State of the Art war. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wie du es bemisst, weil Fakt ist, dass die Simpsons damals halt auch dafür ausgelegt waren, wir hatten es vorhin so mit Anhänger und Familie, mit Sack und Pack durch die Gegend zu fahren, auch auf Straßen unterwegs zu sein, die halt nicht super glatt waren wie so ein Babypopo, also jetzt gar nicht so vom Grip, sondern einfach keine Schlaglöcher und so, sondern halt über Kopfsteinpflasterstraßen, Stock und Stein. Da gibt's genug Videoaufnahmen, wo die halt auch wirklich mit Simpsons durch den Wald ballern. Da habe ich eine gesehen, da sitzt eine Frau drauf, quasi fast im Frauensitz irgendwie, und fährt einfach so einen Waldweg mit so kranken Wurzeln mit dieser Simpson hoch. Und wenn ich mir jetzt einfach nur vorstelle, du machst das mit so einer Vespa, und wir alle haben ja sowohl die neuen Modelle von Vespa gesehen, als halt eben auch diese alten, wo du halt eben auch noch so Fußbremse oder was weiß ich nicht alles hattest. Wenn du dir da vorstellst, mit so einer Vespa fährst du so einen Waldweg lang, glaube ich auch, dass die qualitativ eher unterlegen waren. Aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch immer Ansichtssache, wie du deine Qualität quasi bemisst.
Muss man aber auch sagen, ich würde das auch gar nicht logischerweise mit einer Vespa vergleichen, sondern eher so mit den Modellen von Zündapp, Kreidler, Sachs, Herkules, die ja quasi auch so 50er-Mopeds gebaut haben, die auch so grundsätzlich vom Habitus, von der Form, von der Art und Weise, wie die gebaut waren, eher so in die Richtung gingen. Ne? Also auch mit der gleichen Reifendimension, was ja einen großen Unterschied macht, wenn du schlechten Untergrund hast. Ne? Wissen wir ja vom Offroad-Fahren, je größer das Rad, also vor allen Dingen das Vorderrad, umso einfacher kommst du quasi über diese Hindernisse drüber. Und es geht wahrscheinlich eher so in diese Richtung. Ich muss aber sagen, da fehlt mir technisch dann doch der Vergleich. Also habe ich keine Ahnung, wie die, also ich sag jetzt mal, von der Performance waren, wie das Fahrwerk gewesen ist. So, ich weiß, der Harry Bier, Kollege von mir, der hatte damals einen 50er. Ich weiß, der hat einen Herkules gehabt. Ich glaube, der hat einen Herkules gehabt. Also, ich weiß es aber schon gar nicht mehr.
Also ich glaube, es gibt da wahrscheinlich auch nicht die eine Wahrheit. Fakt ist halt einfach, dass es vor allem politisch getrieben war. Die Ostdeutsche oder die DDR hat halt gesagt, hey, es ist das Allergeilste. Die Wessis haben halt gesagt, nee, ist voll scheiße, einfach weil es eine Systemfrage war und man der anderen Partei das sozusagen nicht zugestehen wollte. Fakt ist aber, wenn die Wessis das dann abnehmen wollten, dann haben sie halt gesagt, nee, das kann alles nix, ihr müsst den Preis richtig drücken. Und Preis ist auch so ein bisschen ein Thema, weil das war für Simson immer schon ein Riesenproblem. Zum Teil, sagt eine Quelle, haben sie diese Dinger halt irgendwie für 1500 Mark verkauft. Die Produktionskosten lagen aber bei 2000 Mark. und der Preis wurde aber einfach festgesetzt von eben den Eliten in Berlin, die halt gesagt haben, ey, so ein Volksmotorrad muss halt für 1500 Mark verkauft werden. Und das war dann zum Teil dann eben höchst defizitär. Nichtsdestotrotz, lass uns nochmal zurückkommen zum Akkord. Es wurde, wie gesagt, massiv dann auch Bandarbeit geleistet. Voll langweilig und monoton, die Leute wurden einfach so richtig dumm dabei. Und deshalb hat dann Simson in den 1970ern auch tatsächlich ein revolutionäres Produktionskonzept eingesetzt, die sogenannte Nestproduktion. Hast du davon schon mal gehört?
Das sagt mir gar nicht, aber das passt zu den Vögelmopeds.
Das passt tatsächlich extrem gut zu den Namen. Mit der Nestproduktion, das war dann aber ein Start, den sie dann mit den Azubis umgesetzt haben. Die wurden zu einem Nest zusammengesetzt. Das war dann eine Gruppe und die haben dann zusammen ein Moped gebaut. Sodass du halt nicht mehr einfach nur diese eine monotone Bewegung hattest, wo du quasi einfach immer nur die gleiche Schraube angezogen hast, sondern das ganze Ding zusammengebaut hast. Und was irgendwie spannend ist, nicht nur stieg natürlich die Zufriedenheit, weil es natürlich tausendmal mehr Spaß macht, irgendwie so ein ganzes Moped zusammenzubauen, als immer nur die gleiche Schraube anzuziehen, sondern man wurde auch produktiver. Und was ich auch spannend fand, als ich das so gelesen habe, dachte ich, hey, ist ja eigentlich krass, weil AMG zum Beispiel von Mercedes bewirbt ja bis heute den Bau eines AMG-Motors mit One Man, One Engine, weil es dort wirklich einen Mechaniker gibt, der den Motor komplett von Anfang bis Ende durchbaut, weil man dann halt auch so ein bisschen das emotional natürlich auflädt und sagt so, hey, da ist wirklich ein Charakter dran, am Ende kommt da so eine Plakette drauf. Und wer war also Vorreiter? Na, der sozialistische Nachbarstaat, die DDR.
Aber da war es natürlich, da war es halt nicht die eine Person, sondern es war die Gemeinschaft, ne? Die sozialistische Gemeinschaft, die im Nest dieses Fahrzeug ausgebrütet hat, sozusagen.
Ja, so. So und dann kam in den 80ern die S51, die S50 ablöste und das war halt wirklich das Erfolgsding. Die Dinger standen halt wirklich überall rum. Also es war ja echt krass. Und dadurch, ich habe es glaube ich am Anfang auch gesagt, entwickelte sich natürlich auch innerhalb der Szene so eine krasse Tuning-Schrauber-Geschichte. So, ne? Also oft war es so, es waren immer noch problematisch, alle Ressourcen zu bekommen. Dass auch so zum Beispiel das Ersatzteilgeschäft einfach jetzt nicht ganz so offiziell lief, dass Leute da einfach auch selbst was gebastelt, gefuhrwerkelt haben. Und da hat sich eine massive Tuning-Szene ergeben, die auch bis heute, glaube ich, sagt, kann man sagen, anhält, die es ja immer noch gibt. Wir haben es angesprochen, irgendwelche Ost-Oldtimer-Treffen und so weiter. Ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich auch schon mal auf so einem, oder?
Nee, war ich nicht, aber das ist ja wirklich ein Jugendhype inzwischen wieder, ne? Es ist ja, auch so ein Identifikationsgut, Identifikationsvehikel, kann man, also sprichwörtlich, ne? Das diesen nationalen Regionalstolz irgendwie zusammenführt und die Leute zusammenbringt, ne, und halt auch in der Jugend extrem populär ist. Es gibt zum Beispiel auch einen bekannten Influencer und ich sag mal Motocross-Fahrer, Stuntfahrer auch, Eddie Frech. Musst du dir mal anschauen, der macht halt ganz, ganz wilde Dinge auch mit seiner Simson und also so von Coastern, also quasi Wheelie, die am Kipppunkt und Helmschleifen und fährt das Ding geisteskrank durch die Pampa und springt und tut und macht. Also weil er halt einfach auch Rennfahrer ist, ne, und Stuntfahrer und da quasi seine Profession mit auf das Motorrad überträgt, ist natürlich auch eben auch massiv getuned, ne? Das kannst du mit dem normalen Moped nicht machen. Gab ja damals auch unter anderem die extrem begehrte und nochmal deutlich teurer gehandelte Enduro-Variante der S51 mit Rahmen verstärkt und anderem Lenker und ich weiß gar nicht, was da alles mit dabei ist. Ich weiß nur, dass es eben Rahmenverstärkung, Lenker, dies, das. Hochgezogener Auspuff, genau, Hitzeschutz, gab es da ja alles. Also damals schon ein Riesending und eben heute wieder genauso da. Und weil du ja auch diese Szene ansprichst, ne, diese Tuning-Szene, vieles dessen, was damals an Motoren und Fahrzeugteilen gebaut wurde, wird ja heute noch produziert. Also da gibt es ja quasi Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, entsprechende Nachbau- bzw. Ersatzteile zu produzieren. Aber das hast du ja vielleicht auch noch auf der Agenda.
Das habe ich tatsächlich am Ende noch drauf, das ist ein relevanter Punkt, aber wir kommen auch allmählich zum Ende, denn während in den 80ern der Boom massiv war, ging es dann ja am Ende nicht nur mit Simson zu Ende, warum erzähle ich gleich, sondern eben auch mit der DDR. Die Wiedervereinigung stand an und das war natürlich ein massiver Umbruch, denn es kamen einfach ganz, ganz viele Sachen zusammen. Die volkswirtschaftliche Leistung, nenne ich es mal, oder das Einkommen oder überhaupt die Wohlstandssituation war am Ende der DDR ja jetzt nicht mehr so massiv prächtig. Das hatte sich dann quasi auch in den Verkaufszahlen bei Simson so niedergeschlagen. Die hatten immer mehr Dinger auf Halde stehen. Dann war eben die Zeit des Wechsels, Wiedervereinigung, bla bla bla. Es war relativ viel Unsicherheit. Und dann war es soweit, es wurde zusammengeführt, der kapitalistische Westen mit dem sozialistischen Osten. Und wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen, damit halt auch eine Übernahme oder wie soll man sagen, Überstülpung des anderen Systems. In Ostdeutschland war es so, dass man eben eine Simson ab 15 fahren durfte bis maximal 60 km/h. In Westdeutschland, der BRD, war ja aber ein entsprechendes Motorrollerfahren erst ab 16 erlaubt und auch nur bis 50 km/h. Wir alle wissen jetzt heute, dass man quasi gesagt hat, für die Dinger, die vor der Wiedervereinigung gebaut wurden, kannst du weiterfahren, passt so, macht die auch heute immer noch so super attraktiv. Aber für den Neuinbetriebnahme sozusagen oder Neuinverkehrbringung sollte das natürlich nicht mehr so sein. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Zum einen hatte Simson noch einige Mopeds auf Halde, die sie jetzt auf einmal erstmal in einen freien Markt reinbringen mussten, nicht mehr so in Planwirtschaft. Diese, ich habe es ja angekündigt, nicht wirklich kostendeckend produziert hatten und jetzt mussten sie halt ihre Produktion umstellen. Gleichzeitig hatten sie auch noch quasi eine wegbrechende Käuferschicht, weil halt Leute erst noch ab 16 kaufen konnten. Das heißt, auf einmal fehlte halt dieses eine Jahr an Kundinnen und Kunden, die das kaufen konnten. Und dann halt eben diese neue Gesetzesvorgabe, die Dinger dürfen nur noch 45 km/h fahren. Das wollten die natürlich so nicht hinnehmen, sondern irgendwie auch eine Regelung finden, das zu lösen. Und so beschreibt Joachim Scheibe, er war damals Leiter Forschung und Entwicklung, dass er nach Bonn gefahren ist, um eine Lösung zu finden, wie sie da irgendwie weitermachen können. Und wir hören mal rein, was er dazu dann erzählt.
Ich bin dann ins Bundesverkehrsministerium gefahren nach Bonn und habe mein Anliegen vorgetragen. Und nach 5 Minuten wurde ich unterbrochen und jetzt zitiere ich wörtlich, den Satz werde ich nie vergessen. Herr Scheibe, hier geht es nicht darum, bundesdeutsches Recht zu reformieren, auch wenn es noch so reformbedürftig ist. Hier geht es darum, bundesdeutsches Recht in der DDR einzuführen. Auf Wiedersehen.
So, und damit wurde er entlassen, gesagt, ja, ist uns doch egal.
Ja, danke.
Er musste zurück nach Suhl fahren. Dort stand die ganze Belegschaft und denen halt sagen, ja, also können Sie nicht weiter produzieren. Das war's mit dem Motor so. Und das war natürlich echt eine heftige Nummer, weil zum einen überschwemmten jetzt die ganzen 50 Kubikroller aus dem Westen die DDR, weil ja ab dann auch sofort galt so, hey, ihr dürft neue Mopeds nur noch in Verkehr nehmen, wenn die halt maximal 45 km/h fahren, so. Die hatten aber diese Dinger, die sie nicht mehr in Verkehr bringen mussten, hätten einen neuen Motor entwickeln müssen und so war das halt echt eine miese Nummer, ne? Und da kannst du halt schon mal sagen, so krass, wie da auch manchen Unternehmen mitgespielt wurde. Die Treuhand hat das Ganze dann abgewickelt. Wir alle wissen, die Treuhand war in den seltensten Fällen wirklich ein gewinnbringendes Ding für ostdeutsche Unternehmen. Letztlich wurden die meisten Produktionsmaschinen verkauft und die, die sich nicht mehr verwerten lassen, wurden dann halt einfach zerstört, eingeschmelzt, wie auch immer. Krasser Funfact übrigens an der Seite. In der Zeit des Zusammenbruchs wurde Thomas Bieberbach auf einer Simson GS 80 WKH in der Klasse 80 Kubikzentimeter noch Zweitakt-Enduro-Weltmeister 1990. Das heißt, Simson war quasi schon am Arsch und er hat in der Zeit aber noch einen abgeräumt. Das war irgendwie relativ wild. Es sah also so aus, als wäre irgendwie alles vorbei. Aber auch da, ne, da muss man einfach mal Respekt zollen den Leuten, die da drin waren, weil es standen dann ja ganz viele auf einmal ohne Job da. Haben sich dann aber 1991, war das glaube ich, nochmal einige ehemalige Mitarbeiter zusammengeschlossen zur Suhler Fahrzeugwerk GmbH und haben sogar ab 1992 die Fertigung wieder aufgenommen. Die haben dann noch so ein paar Maschinen wieder verwenden können, aber es war natürlich brutal, weil die meisten Zuliefererbetriebe sind zugrunde gegangen, sie mussten erstmal neue Kontakte finden, mussten dann die ganzen Modelle natürlich modifizieren, die durften ja eben nicht mehr 60 km/h fahren und haben da irgendwie einiges versucht, haben dann irgendwie mit solchen griechischen Buchstaben nochmal neue Modelle rausgebracht, unter anderem auch ein Ding mit Elektromotor, das war dann allerdings preislich auch einfach zu hoch und konnten sie da nicht weitermachen. Kleiner Fun Fact auch da, 1993 bis 1996 wurde durch Hotzenblitz Thüringen Mobile GmbH in den Produktionshallen von der Simson bzw. der Suhler Fahrzeugwehr GmbH der sogenannte Hotzenblitz produziert. Das kannst du dir gerne mal anschauen, google auch den mal, ein Fahrzeug, alter Falter, du ahnst nicht, dass es sowas überhaupt mal gab. Super witzig, ist mir leider untergegangen, als ich das in den Geschichtsbüchern quasi gefunden habe, dachte ich. Ultra witziges Auto. Also Leute, schaut euch das gerne mal an. Das ergibt total Sinn, Hotzenblitz Elektroauto zu googeln. Mega witzig, was da passiert ist. 1996 haben sie es dann auch nochmal probiert, die Palette erheblich auszuweiten und diverse neue Entwicklungen reinzubringen. Aber irgendwie, long story short, alles nicht so richtig funktioniert. Es war einfach zu schwer, da nochmal stabil am Markt aufzutreten. Das Ganze ging dann am Ende in die Insolvenz, beziehungsweise es gab dann eine Zwangsvollstreckung und damit hast du ja vorhin schon mal kokettiert, am Ende wurden sich dann die Markennamen Simson gesichert. Es gibt dann ein neues Unternehmen, das quasi diese Simson-Markenname an sich genommen hat und seither aber nur noch Ersatzteile produziert. Mhm. Und damit ist quasi das Kapitel Simson mehr oder weniger abgeschlossen, kann man glaube ich so sagen. Also auf jeden Fall eine ultra ereignisreiche Geschichte und irgendwie krass, was da alles passiert ist, was es irgendwie für Entwicklungen gab nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Sowjets, die sagen, hey, fang erstmal da und damit an, dann wird es doch ein Staatsbetrieb, wird irgendwie wild umgebaut. Die Sportgeschichte habe ich jetzt hier rausgelassen, die könnte man nochmal reinnehmen. Krass, was da auch noch irgendwie alles abgegangen ist und so weiter. Und vor allem einfach heftig, wo Simson heute steht, was das für ein Zeitzeugnis ist. Und ich kann bei allem, was hier vorgetragen haben, einfach nur hoffen, dass es ungebrochen weiterhin, auch zukünftig, so viel wahnwitzige Schrauberinnen und Schrauber gibt, die Bock haben, da rumzumachen, deine Simson in deiner Garage vielleicht irgendwann nochmal zum Leben erweckt wird. Also ich finde, nach dieser Folge Gasgeflüster History hätte sie es auf jeden Fall verdient. Oder was denkst du, mein lieber Michel, nachdem du jetzt hier einmal eine Enzyklopädie rund um das Thema Simson dir anhören durftest?
Absolut. Also jetzt bin ich natürlich hoch motiviert, wie ich es eigentlich schon die letzten Jahre bin, weil es ja auch bei mir einen familiären Bezug zu meiner Restaurations-Simson in der Garage gibt. Mir ist aber aufgefallen, du hast eine Winzigkeit in der Geschichte der Simson-Modellpalette vergessen. Und zwar hast du ja beschrieben, dass die Simson-Schwalbe bis 1986 gebaut wurde. Und es gab aber nach der Schwalbe noch einen Roller von Simson, gebaut ab 1986, und zwar Simson SR50. Das ist quasi das Rollermodell von Simson gewesen, gebaut ab 86 und zwar bis 2002. Das habe ich jetzt, also ich wusste, dass es dieses Modell gab und dass das halt irgendwann Ende der 80er Jahre gekommen ist, gab es dann als SR50 und SR80, eben auch gebaut vom VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann in Suhl und hat aber aufgrund des Formates, weil eben auch da diese kleinen Rollerrädchen und das Ding eher aussah wie ein moderner Roller, allerdings mit einem Simson-Motor und Schaltgetriebe, entweder 3- oder 4-Gang, eben auch dieser klassische 3,5 PS bzw. 2,7 kW Motor drin, Höchstgeschwindigkeit 60 km/h, war da nicht ganz so beliebt und einfach auch aufgrund der bis zur Wende geringen Bauzeit natürlich nicht so stückzahlmäßig vertreten wie die anderen Modelle, vor allen Dingen eben diese S50, S51 Variante. Hat sich nicht so durchgesetzt, aber gab es eben auch noch, das wollte ich jetzt so als letzten Punkt noch mitgeben, nicht, dass sich irgendjemand beschwert und sagt, hey, ihr habt da tatsächlich ein Modell vergessen.
Also da gibt es sogar noch einige mehr, ne? Und man muss auch mal sagen, diese Geschichte nach dann der Wiedervereinigung habe ich jetzt massiv abgekürzt. Da ist echt noch einiges passiert, da könnte man eigentlich nochmal eine ganze Stunde von füllen. Aber ich glaube, wir haben uns hier auch mit Recht ein bisschen darauf beschränkt, auf die Modelle einzugehen, die wir jetzt alle heutzutage noch so kennen. Einfach Respekt an alle, die sich mit dem Thema Simson beschäftigen, an alle, die vor allem dann auch nach der Wende noch versucht haben, das wieder am Leben zu halten und so weiter. Es ist einfach faszinierend und einfach ein bewegendes Zeitzeugnis, was da alles passiert ist. Und wie gesagt, dass das 1850 seinen Lauf nahm, das hätte ich einfach nicht gedacht, als ich mit der Recherche begonnen habe.
Ist wirklich der absolute Hammer. Und du musst mir jetzt mal die beiden Vornamen von den Kollegen sagen. Ich habe nämlich die beiden Vornamen vergessen. Von den.
Muss ich jetzt wieder ganz hoch scrollen in meinem Manuskript.
Okay.
Moses war der eine. Ich finde es doch, Michael, ist doch gar kein Problem. Die Zeit haben wir doch auf jeden Fall. Moses war der eine und die andere Person war Löb. Habe ich auch noch nie gehört.
Ja, Moses L-Ö-B. Und Löb Simson. Okay, damit ging es quasi los.
Mit einem Stoff- und Bekleidungsgeschäft in Suhl. Ist wild. Ich hoffe, euch da draußen hat diese Folge Rein History gefallen und wenn ihr da Feedback habt, lasst es uns gerne wissen, wie immer. Schreibt uns auf Instagram oder an info@gasgeflüster.de, egal ob private Nachricht als Kommentar unter diesem Beitrag. Sagt mal gerne, wie ihr dieses Format fandet, ob ihr mehr davon wollt, wenn ja, zu welchen Themengebieten. Und auch sonst könnt ihr unsere Arbeit, die wir jetzt hier intensiv aufnehmen für solche Recherchen, honorieren, indem ihr natürlich den Podcast folgt und ihn aber vor allem auch mit Freundinnen und Freunden teilt, die unbedingt mal reinhören sollt. Kostet euch nichts, bringt uns extrem viel und euch natürlich auch einen großen Dank, den ihr bis an euer Lebensende, das hoffentlich noch Jahrzehnte entfernt ist, sicher habt. Michel, das war's aus dem Geschichtsstudio in München. Es hat mich gefreut, dir diese Geschichte rund um Simson erzählen zu dürfen. Es hat mich auch gefreut, so viel nahe Erlebnisse aus deiner Kindheit und auch noch jetzt Gegenwart zu hören und mitzubekommen und dort einfließen lassen zu können. Es war mir ein Fest. Und dann sagen wir doch mal, bis nächstes Mal beim Stammtisch, oder?
Ja, ich muss mich auf jeden Fall noch bei dir bedanken, weil du hast jetzt hier die ganze Arbeit reingesteckt, meine Historie auch so ein bisschen mitrecherchiert und dir diese Mühe gemacht, um mir diese Geschichte zu erzählen. An der Stelle vielen lieben Dank dafür. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, eben unter anderem von Moses und Löb und den Ursprüngen der Firma. Und freue mich tatsächlich schon auf die nächste Episode. Und ich hoffe, dass die dann, oder beziehungsweise ich weiß ja eigentlich schon, dass die dann auf meinen Nacken geht, wenn wir eine weitere spannende Gasgeflüster-History-Folge hier zum Besten geben, dann von einer ganz anderen Firma aus einer ganz anderen Ecke der Welt. Auch das steht schon fest. Also, wenn euch das Format gefällt, lasst es uns gerne wissen. Es gibt auf jeden Fall mehr davon. Freut euch drauf. Und die kommende Folge, da haben wir aber wahrscheinlich wieder einen Gast. Und ich freue mich auf die Aufnahme. Danke dir für die heutige und sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, y'all.
Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.